Wir werden heute Abend unser Lager in den Vogelhöhlen am Fuß des Habanja-Rückens aufschlagen, sagte Stilga und hielt sich mit einem Haken an der Oberfläche des Bringers fest. Mit der freien Hand deutete er auf eine niedrige Felswand, die sich vor ihnen aus der Wüste erhob. Paul besah sich die Klippen, große Erhebungen, die die Wüste wellenförmig durchzogen. Kein Grün, kein Farbtupfer durchbrach die Starre des Horizonts. Jenseits der Felsen erstreckte sich der Weg in die südliche Wüste hinein. Ein Weg von mindestens 10 Tagen und Nächten, auch wenn sie den Bringer noch so schnell antrieben. 20 Klopfer. Der Weg lag weit ab aller Harkonnen-Patrouillen, und er wusste, wie das Land dort unten sein würde. Er hatte es oft in seinen Träumen gesehen. Eines Tages, als sie gegangen waren, hatte sich die Farbe des Horizonts verändert. Aber die Veränderung war so geringfügig gewesen, ihm bewusst zu machen, dass sie nicht wirklich war, sondern eine Projektion seiner Hoffnungen. Dahinter vermutete er den neuen Siege. »Ist Muad'Dib mit meiner Entscheidung einverstanden?«, fragte Stilga. Obwohl der Sarkasmus, der in seiner Stimme lag, kaum hörbar war, hatten die Ohren der Fremen ihn aufgeschnappt und sie sahen nun Paul an, warteten auf seine Reaktion. »Als wir die Kommandos der Fedaikin aufstellten«, erwiderte Paul gelassen, »hat Stilga meinen Treueschwur gehört. Meine Todeskommandos wissen, dass ich das ehrlich meinte. Und jetzt zweifelt Stilga daran?« Der Schmerz in Pauls Stimme war unüberhörbar. Stilga hörte ihn ebenfalls und löste seinen Schleier.
»Usuls Worten würde ich niemals misstrauen, denn er gehört zu meinem Siege«, erwiderte er. »Aber du bist Paul Muad'Dib, der Herzog Atreides und der Lisan al-Gaib, die Stimme der Außenwelt. Diese Männer kenne ich noch nicht.«
Paul wandte sich ab, um zuzusehen, wie sich vor ihnen der Habanja-Rücken aus der Wüste erhob. Der Bringer, auf dem sie saßen, schien immer noch stark und willig zu sein. Paul zweifelte nicht daran, dass er sie zweimal so weit würde tragen können wie jeder andere Wurm, den die Fremen je geritten hatten. Er wusste es. Ein gewaltiges Tier wie dieses hatte es in den Geschichten, die man den Kindern erzählte, noch nie gegeben. Es war der Stoff für eine neue Legende. Eine Hand berührte seine Schulter. Paul drehte den Kopf, folgte dem Arm bis zu Stilgas Gesicht mit den dunklen Augen, die beinahe unter der Kapuze verborgen lagen.
»Mein Vorgänger im Siege Tabr«, sagte Stilga, »war mein Freund. Wir haben gemeinsam die Gefahren überstanden. Er schuldete mir sein Leben mehrere Male. Und ich schuldete ihm das meine.«
»Ich bin ebenfalls dein Freund, Stilga«, sagte Paul.
»Niemand bezweifelt das«, erwiderte Stilga.
Er zog seinen Arm zurück und zuckte mit den Schultern.
»So ist es eben.«
Paul wurde klar, dass Stilga zu sehr den Lebensgewohnheiten der Fremen unterworfen war, um sich andere Alternativen auch nur vorstellen zu können. Es war unter diesen Leuten üblich, die Führergewalt aus den Händen des Vorgängers zu empfangen, nachdem man ihn besiegt hatte. Starb ein Führer in der Wüste, kämpften die stärksten Männer des Stammes um seine Nachfolge. Auf diese Art war Stilga zu einem Naib herangewachsen. »Wir sollten diesen Bringer im tiefen Sand zurücklassen«, sagte Paul.
»Ja«, stimmte ihm Stilga zu. »Von hier aus können wir zu der Höhle gehen.«
»Wir haben ihn jetzt so lange benutzt, dass er sich 1 oder 2 Tage eingraben und verschnaufen wird.«
»Du bist der Mudir heute«, sagte Stilga. »Du brauchst uns nur zu sagen, wann wir...«
Er brach abrupt ab und starrte auf den östlichen Himmel. Paul wirbelte herum. Die blaue Färbung seiner Augen, die das Gewürz hervorgerufen hatte, ließ den Himmel im ersten Moment dunkler erscheinen, als er war. »Ornithopter.«
»Ein kleiner Topter«, sagte Stilga.
»Könnte ein Scout sein«, meinte Paul. »Glaubst du, dass er uns gesehen hat?«
»Auf diese Entfernung sieht er höchstens den Wurm«, gab Stilga zurück.
Er winkte den anderen mit der Linken zu.
»Alles runter! Runter in den Sand!«
Die Männer glitten an den Seiten des Wurms hinab, sprangen in den Sand. Chani folgte ihnen. Plötzlich war er mit Stilgar allein auf dem Rücken.
»Ich war als Erster oben und gehe als Letzter hinunter«, sagte Paul.
Stilgar nickte und ließ sich mit den Haken an der Seite in die Wüste hinab. Paul wartete, bis er sicher sein konnte, dass die anderen sich genügend entfernt hatten. Erst dann löste er seine Haken. Das war der gefährlichste Augenblick. Von den ihn steuernden Haken befreit, begann der Wurm sich augenblicklich einzugraben. Paul rannte leichtfüßig über seinen langen Rücken dahin, wartete einen günstigen Moment ab und sprang. Er landete glücklich, war sofort wieder auf den Beinen und rannte auf den Kamm der nächsten Düne zu, so wie man es ihm beigebracht hatte. Er warf sich über den Hügelrücken und verbarg sich unter einer Kaskade von Sand. Und jetzt hieß es abwarten. Vorsichtig wandte er sich um, lüftete die Robe und sah einen Ausschnitt des Himmels. Auch die anderen starrten nach oben. Bevor er den Topter sah, hörte er den Flügelschlag des Gefährts. Die Düsen gaben ein Geräusch von sich, das einem entfernten Flüstern ähnelte. Er überquerte den Abschnitt, in dem sie sich befanden, und drehte dann in einem weiten Kreis auf den Bergrücken zu. Paul stellte fest, dass die Maschine keinerlei Insignien trug. Sie verschwand über den Bergen des Habanya-Rückens und gelangte außer Sichtweite. Ein Vogelschrei erklang, dann ein weiterer. Paul schüttelte den Sand von seinem Körper und erklomm den Dünenkamm. Er sah die Gestalten der anderen, die sich in einer langen Linie auf die Felsen zubewegten, und erkannte Chani und Stilgar. Stilgar winkte ihm zu. Kurz darauf hatte er die anderen erreicht, und sie glitten gemeinsam über den Sand, wobei sie sorgfältig darauf achteten, keinen bestimmten Rhythmus hervorzurufen. Stilgar näherte sich Paul und marschierte neben ihm.
»Es war eine Schmugglermaschine«, sagte er.
»Das erschien mir auch so«, bestätigte Paul.
»Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sich so tief in die Wüste hineinwagen.«
»Sie haben auch ihre Schwierigkeiten mit den Patrouillen«, gab Stilgar zu bedenken.
»Das stimmt. Es wäre nicht gut für sie, wenn sie allzu weit in die Wüste hinausgingen und dort Dinge sähen, die sie nicht sehen sollten. Die Schmuggler verkaufen auch Informationen.«
»Du glaubst nicht daran, dass sie hinter Gewürz her waren?«, fragte Stilgar.
»Wenn das so ist, dann müssen sie auch irgendwo in der Nähe einen Sandkrabbler versteckt haben«, sagte Paul. »Wir haben doch Gewürz bei uns. Vielleicht sollten wir etwas davon auslegen und die Schmuggler anlocken. Wenn sie dann kommen, bringen wir ihnen bei, dass dies unser Land ist. Und die Männer könnten ein bisschen Kampfpraxis mit den neuen Waffen gebrauchen.«
»Nun spricht wieder Usul aus dir«, stellte Stilgar fest. »Und Usul spricht wie ein Fremen.«
»Usul hat keine andere Wahl«, dachte Paul. »Denn er muss zu Entscheidungen gelangen, die seiner schrecklichen Bestimmung zuwiderlaufen.«